Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Pfingsten. Meine jüngere Tochter sagte letzte Woche, ihre Lehrerin hätte gesagt, die wenigsten Leute wüssten, was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Und ich glaube, das nahm sie dann zum Anlass, das den Kindern zu erklären. Das mag so sein. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das, was das Pfingstereignis beschreibt, schon irgendwo ein merkwürdiges Geschehen ist, mit dem man auf den ersten Blick nicht so richtig weiß, was damit anfangen. Ich lese euch das jetzt vor, diese Pfingstgeschichte. Und dann versuche ich mich nachher mit euch zusammen dem zu nähern, was Pfingst mit uns zu tun hat. Denn man sollte unbedingt wissen, was an Pfingsten passierte. Unbedingt. Apostelgeschichte 2, da finden wir diese Story. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Also Situation ist die, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt liegt ein paar Wochen zurück. Die Jünger sind allein gelassen von Jesus sozusagen. Und sie verkriechen sich da oder treffen sich da, wenn man es positiver sagen will, in einem Obergeschoss in Jerusalem und warten im Prinzip einfach, was jetzt passiert. So. Und Pfingsten ist ein jüdisches Fest, eigentlich ein jüdisches Fest, im Prinzip das Erntedankfest, könnte man sagen, im Judentum. Die Stadt ist also voller Pilger. So. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Das haben sie so natürlich nicht gesagt. Also wo passiert das, dass eine Menschenmenge zusammenkommt und dann im Chor ruft, wir kommen aus Persien, aus Medien, und irgendeiner da hinten ruft, ich komme aus Unterfranken oder was. Das ist der Autor Lukas, der hier die Fakten in wörtliche Rede packt. Ne? Ein bisschen unbeholfen, wie wir das vielleicht finden. So, es geht noch weiter. Sie sagen noch so einen Satz, den Sie bestimmt nicht im Chor gerufen haben. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Hier ist Lukas, der erklärt, was das für Leute sind. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Da stand Petrus auf und die anderen 11 Apostel mit ihm und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Hört mich an. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist erst 9 Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Und jetzt kürze ich was ab. Petrus fängt an zu predigen. Der gleiche Petrus, der vor ein paar Wochen noch feige den Schwanz eingezogen hat, als es seinem Meister Jesus an den Kragen ging. Dieser Jesus klettert auf den Tisch sozusagen. Oh, Captain, mein Captain, kennt ihr das, ja? Klettert auf den Tisch, outet sich und redet von dem Nazarener, der in dieser Stadt vor ein paar Wochen hingerichtet worden ist. Und redet davon, dass das der Sohn Gottes war. Und er wird recht deutlich. Er sagt, Leute, an euren Händen klebt Blut. Ihr habt den umbringen lassen, den Gott sandte. Aber wir bezeugen euch, er ist auferstanden. Und jetzt lese ich noch den Schluss dieser Begebenheit. Dieses Wort, und damit ist die ganze Predigt von Petrus gemeint, die relativ lang ist, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm. Jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Pfingsten ist also der Tag, an dem die Geschichte der Kirche begann. Vorher gab es keine. Hier ist der Geburtstag der Gemeinde. Und das Ganze durch eine mutige Petruspredigt und durch einen Haufen Migranten, müsste man sagen, die plötzlich verstehen. An diesem Tag ist es so, als ob Gott so seine Energiezufuhr hochfährt. Deswegen haben wir diesen Titel so genannt. Und aus einem Haufen verstörter Jünger eine Bewegung macht. Eine weltweite Bewegung macht. So, das Ganze durch die Kraft des Geistes Gottes. Der Heilige Geist, sein Kommen auf diese Piepelchen damals, das ist das Zentrum von Pfingsten. Ich weiß nicht, was du bei diesem Wort denkst oder bei diesem Begriff, bei dieser Bezeichnung für eine Person Gottes, Heiliger Geist. Viele Menschen verbinden damit gar nichts, deswegen wissen sie auch nicht, was an Pfingsten passierte. Anderen ist die Sache suspekt. Die Rede von einem Geist hat ja auch was Spezielles, würde ich sagen. Und vielleicht sagst du, Pfingsten, diese Sache mit dem Heiligen Geist, das ist mir schon ein wenig merkwürdig am christlichen Glauben. Und wenn das so ist, dann fände ich das gelinde gesagt ganz normal. Nur sage ich dir, die Kraft Gottes, ohne diese Kraft Gottes gäbe es heute keine Kirche und es Glaube, Beziehung zu Gott wäre unmöglich. Ich werde jetzt ein wenig oder ich werde sogar sehr viel heute ausholen, um mich diesem speziellen Thema des Heiligen Geistes zu nähern und dem, was am Pfingsten passierte. Ich hoffe, dass du nachher mehr damit anfangen kannst und dass es dir näher ist als jetzt und nicht mehr so fremd. Okay, also ich hole weit aus. Hast du dich schon mal gefragt, warum, wenn es Gott gibt, er in dieser Welt so viel Raum lässt für Zweifel an ihm? Hast du dich schon mal gefragt, warum, wenn Gott existiert, er oder diese Welt dann eigentlich sehr, sehr, sehr den Eindruck macht, als würde er nicht existieren? Warum muss man glauben? Und warum tut er so wenig dafür, dass man nicht mehr glauben muss, sondern es wissen kann? Wenn angeblich so viel davon abhängt, ne? Wenn angeblich sogar die Ewigkeit davon abhängt, ob man ihn kennt, warum redet Gott dann nicht unmissverständlicher mit uns Menschen? Ich bin gerade so auf einem Woody Allen Zitate-Trip, weil ich bei Twitter jemandem folge, der so ein paar Zitate ins Netz da gepostet hat, ne? Und jetzt habe ich angefangen, selber nach welchen zu suchen und sie zu schreiben. Zwei Stück mal von ihm zu diesem Thema. Wenn Gott mir doch irgendein klares Zeichen geben würde, wie zum Beispiel bei einer Schweizer Bank eine großzügige Einzahlung auf meinen Namen machen. Oder wie kann ich an Gott glauben, wenn sich erst letzte Woche meine Zunge in der Walze der Schreibmaschine verheddert hat? Also er ist ein ganz tiefgründiger Philosoph. Meine ich gar nicht so unernst. Er beschreibt tatsächlich manchmal ziemlich, was Menschen denken. Mit Sicherheit hast du dich also das schon mal gefragt. Ob Glauben, so wie Woody Allen das wahrscheinlich sagen würde, nicht viel mehr ist als eine innerpsychische Illusion, mit der es sich besser leben lässt als ohne vielleicht, wenn man so drauf ist, aber nicht mehr. Ein psychologisches Phänomen. Warum lässt Gott so viel Raum für Zweifel? Die Wahrheit ist, Glaube ist Unsinn. Glaube ist Nonsens. Glaube ist totaler Unsinn. Wenn du jetzt erschrocken bist, hör mir einfach noch ein bisschen länger zu. An Gott glauben ist nicht logisch. Nicht logisch begründbar, auf Beweise aufgebaut. Wer an Gott glaubt, ist in gewisser Weise ein wenig crazy. Wenn du diese komische Spannung spürst zwischen glauben und doch nicht richtig glauben können. Wenn du dir nicht wirklich sicher bist, was du davon halten sollst, wenn du hin und her gerissen bist, wenn du keine letzte Sicherheit findest, dann liegt genau der Grund dafür, für deine Spannung, genau hier. Glaube ist Unsinn. Und wenn dir Christen den Glauben als begründet verkaufen und die Erklärungen liefern wollen, warum man eigentlich glauben muss, wenn man mal richtig hinschaut, und du wirst dabei nervös und hast skeptische Gefühle dabei, dann deshalb, weil sie nicht recht haben, diese Christen. Glaube ist nicht logisch und einleuchtend. Glaube ist Unsinn. Wie gesagt, lasst mir noch einen Moment, das etwas besser zu erklären. Aber erst schauen wir zwei Clips an aus dem Film Jenseits der Stille. Ihr kennt die fünf Sinne. Sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken. Diese fünf Sinne sind die einzigen, die wir haben. Wenn jemand hier einen weiteren Sinn hat, soll er weg von mir bleiben. Mit diesen fünf Sinnen nehmen wir die Welt wahr und wir stellen fest, was existiert und was nicht. Blitz, Donner, Musik einer Klarinette. Mit keinem dieser fünf Sinne, mit keinem können wir Gott wahrnehmen. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir riechen und schmecken ihn schon gar nicht. Und wir fühlen ihn auch nicht, auch wenn wir das manchmal sagen, aber wir fühlen ihn jedenfalls nicht so, dass das irgendjemand irgendetwas beweist. Du kannst nicht sagen, hier fühl mal, das ist Gott. Jetzt weißt du, dass es ihn gibt. Unsere Sinne sind nicht in der Lage, Gott zu erfassen und deshalb ist Glaube ein Unsinn. Besser sagt es das englische Wort Nonsense, Nichtsinn. Ein Nichtsinn. Nicht sinnlich verifizierbar zu bewahrheiten. So, es ist schwer genug, wie das der Mann hier machen muss, auf einen der fünf Sinne zu verzichten. Er hört nicht. Eine Welt ist ihm verschlossen. Die Welt des Donners, die Welt von Musik ist ihm verschlossen. Und es macht ihm die Interaktion mit der Welt schwerer, nicht unmöglich. Er hat zum Glück noch andere vier Sinne. Im Blick auf Gott allerdings und auf diese Frage, warum macht sich Gott nicht wahrnehmbarer? Im Blick auf Gott sehen wir nicht nur taub, sondern auch blind, auch ja, gefühllos ist das falsche Wort, obwohl das, geschmacklos ist das falsche Wort. Das sind wir auch manchmal, aber ich weiß nicht, wie man sagt, wenn man keinen Geschmack hat oder keinen Geruch. Die Bibel sagt, diese Fähigkeit, Gott wahrzunehmen, so wie wir andere Dinge wahrzunehmen, hat der Mensch verloren. Wir leben jenseits von Eden. Die Welt, diese Welt ist sozusagen uns verschlossen, wie einem Tauben die Welt der Klänge verschlossen ist. Ist uns Gottes Welt verschlossen. So die Kirche, ne? Die stellt da so eine Art Parabolspiegel auf, um zu dieser Welt einen Kontakt herzustellen, könnte man sagen. Aber grundsätzlich, von unseren Sinnen her, ist uns diese Welt verschlossen. Es gibt in der Bibel einen Menschen, der sehr nah mit Gott war und der ihn sich mit der Bitte an ihn richtet und sagt, Gott, ich möchte dich sehen. Er sagt, das ist Mose, er sagt genauer, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, Mose, das ist unmöglich, was du da willst. Es ist unmöglich, dass du mich siehst. Deine Sinne sind nicht dazu in der Lage, es würde dich umbringen, mich zu sehen. Es würde dich umbringen, mich zu sehen. Sie machen dann so einen Deal. Er sagt, stell dich da in diese Felsspalte. Und dann gehe ich an dir vorüber und dann halte ich dir, während ich vorübergehe, mit der Hand die Augen zu. Das ist eine anthropomorphe, eine menschliche Redeweise von Gott, ne? In menschlichen Bildern. Und wenn ich dann vorbeigegangen bin, dann kannst du mir nachschauen, aber du kannst mein Gesicht nicht sehen. Es würde dich umlegen. Also, dass unsere Sinne Gott nicht wahrnehmen können, das ist nicht nur schade, das ist auch ein bisschen sowas wie unsere Lebensversicherung. Da liegt ein zu tiefer Graben zwischen geistlicher Welt, Gott und unserer natürlichen Welt. So, leuchtet dir das ein bisschen ein? Wenn Gott existiert, dann ist es nur logisch, dass wir ihn nicht wahrnehmen wie die anderen Dinge. Dass Glauben halt eben Glauben ist und nicht mit sicherem Wissen zu tun haben kann. So, nur weil ich etwas nicht wahrnehmen kann, heißt es noch nicht, dass es nicht existiert. Die Welt der Klänge ist diesem tauben Vater verschlossen. Sein Glück ist seine Tochter, die diese Klänge wahrnimmt und die ihm das in seiner Welt, in seine Sprache übersetzt. Nur weil ich eine Welt nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass sie nicht existiert. Für den Vater ist das übrigens nicht nur sein Glück, er hat auch damit zu kämpfen. dass er diese Welt nicht kennt, die seine Tochter kennt. Das macht ihm seine Tochter irgendwo auch fremd. So ähnlich ist es mit uns und Gott. Wir können Gott nicht direkt wahrnehmen, aber indirekt. Manchmal geschehen Dinge, die uns erahnen lassen, dass es da mehr gibt, als wir mit 5 Sinnen erfassen können. Manchmal behaupten Leute, dass es da eine Welt gibt, eine geistliche Welt. Die Bibel ist im Grunde eine Sammlung von Statements von Leuten, die ihre Geschichte erzählen, die eine gewisse Antenne für diese andere Welt hatten. Oder denen Gott so deutlich begegnet ist. So, die Glauben hatten. Manchmal begegnen uns auch Menschen, die irgendwie übersinnlich unterwegs sind. Die Welt ist voll von, wie nennt man das, parapsychologischen Phänomenen. Ne? Ich denke, das meiste davon ist Mumpitz, aber nicht alles. Und bei manchen Sachen würde ich sogar sagen, leider ist das kein Mumpitz. Aber man muss schon ein ziemlich hartgesottener Rationalist sein, um zu sagen, dass alles, was es da an übersinnlichen Erfahrungen gibt, das blende ich aus als nicht existent. Also da draußen ist irgendwie mehr als nur der Main und die Weinberge und das Universum, wenn wir da über uns schauen. So, und diese geistliche Welt, so behauptet die Bibel, hat mit unserer natürlichen Welt zu tun. Sie hat einen gewissen Einfluss auf diese Welt. Und zwar einen positiven wie einen negativen. Die geistliche Welt ist nicht nur gut und sie ist auch nicht neutral. Die Autoren der Bibel sprechen nicht selten von so einem Kampf zwischen Gut und Böse in dieser geistlichen Welt. Jesus redet auch davon. Es ist übrigens kein ausgeglichener Kampf. Das destruktiv, lebensfeindlich Böse ist dem schöpferisch liebenden Gott hoffnungslos unterlegen. Man könnte sagen, der Teufel hat schon verloren, er spielt in der zweiten Liga oder noch weiter unten. Aufstieg ist nicht mehr drin. Gott hingegen ist überall. Ohne seine Kraft würde nichts existieren. Ich glaube, wir würden nicht atmen, wenn Gott nicht atmen würde. Seine Welt umgibt uns völlig, ob wir das nun merken oder nicht. So, und noch was, und dann komme ich dann langsam wieder zu Pfingsten. Diese geistliche Welt kann bei uns andocken. Weil die Bibel behauptet, wir Menschen sind auch geistliche Wesen. Nicht nur körperliche, Fleisch- und Blut-Menschen. Die Bibel würde wahrscheinlich sogar sagen, der Mensch hat keine Seele. Der Mensch ist eine Seele mit einem Körper. Die geistliche Welt kann andocken bei uns. Wahrscheinlich hattest du schon so Erfahrungen, religiöse, transzendente, spirituelle Erfahrungen, wie auch immer, wo du dachtest, okay, was ist das jetzt hier? Hier komme ich mit was in Berührung, das ist irgendwie größer. Hoffentlich waren es positive Erfahrungen. Wie gesagt, es gibt auch ungute Kräfte da. So, und jetzt bin ich wieder bei Pfingsten. Denn hier passiert im Grunde etwas Ähnliches. Menschen scheinen plötzlich in Kontakt zu kommen zu dieser anderen Welt. Da ist dieses Rauschen, ne? Da ist dieses Licht, Feuer, was auch immer, Ding, was sich da irgendwie ausbreitet. Ich finde das immer, wenn Leute das versuchen, in Bildern darzustellen, sieht es ziemlich albern aus. Der Geist Gottes steht da viel auf sie. Ich würde nicht sagen, der Geist Gottes kommt in diesem Moment in die Welt und vorher war nicht da. Der Geist Gottes offenbart sich. Diesen Menschen fällt auf sie. Gottes Geist klingt sich ein im Geist von Menschen und stellt einen Kontakt her. Wir haben keine Sinne für die Welt Gottes, aber das heißt nicht, dass Gott diese Mauer nicht durchbrechen könnte. Und das hat er schon oft genug getan. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Berichten von Begegnungen mit Gott. Das Alte Testament ist voll davon. Jesus war der radikalste Durchbruch, den Gott wagt in dieser Beziehung. Sich begreifbar machen für Menschen, ne? Also Jesus konntest du sehen, den konntest du hören, den konntest du fühlen, den konntest du sogar schmecken, den konntest du sogar riechen. Also wenn du 3 Jahre in einem heißen Land im vorderen Orient mit jemandem durch die Straßen ziehst, der zu selten duscht, dann weißt du, wie er riecht. Und Jesus wusste, wie sie riechen. So menschlich war das. Allerdings, ein sinnlich wahrnehmbarer Jesus-Gott, ein menschgewordener Gott, sieht nicht mehr aus wie Gott. Und die diesseitige Welt fiel diesem Gott nicht zu Füßen, im Gegenteil. Irgendwann lag Jesus ihnen zu Füßen, weil man ihn umgebracht hatte als volksverhetzenden Heretiker. So, und darum schließt Pfingsten sozusagen Gottes, ich mache mich den Menschen wahrnehmbar, Mission ab. Oder vollendet sie. Gottes Geist verbindet sich mit dem Geist der Menschen, die in Jesus Gott erkannt hatten. Gott macht sich, man könnte sagen, im Diesseits anwesend. In gewisser Weise macht sich Gott verfügbar. Deswegen haben wir das Standby genannt. Nicht in dem Sinne, dass man über Gott jetzt verfügen kann, aber ein Begriff für den Heiligen Geist ist auch Anwalt, Beistand. Das hat ja was Verfügbares, etwas, worauf du zurückgreifen kannst. Eine Kraft, die an deiner Seite ist. So, das ist der Kern der Sache von Pfingsten. Der Heilige Geist ermöglicht Wahrnehmung Gottes. Nicht sinnhaft. Immer noch nicht beweisbar oder irgendwas. Ja? Geist Gottes, das ist ja hier das Brauschen. Ne? Jesus hat mal gesagt, der Geist Gottes ist wie ein Wind, den kannst du nicht packen. Er sagte das zu einem Menschen, der Nikodemus heißt, sehr suchend, sehr fragend, sehr offen für all das, aber irgendwie nicht verstehend. Vielleicht jemand, der in dieser Spannung lebt. Ne? Und er sagt ihm, der Geist Gottes ist wie ein Wind, du kannst ihn nicht packen, aber seine Auswirkungen kannst du sehen. Oder das Feuer da. Feuer hat etwas Gefährliches, etwas Unkontrollierbares, nicht Verfügbares. Also Gott macht sich wahrnehmbar, aber nicht sinnhaft so, dass wir das nun endlich mal in trockenen Tüchern hätten. Seit Pfingsten ist Gott immer noch nicht wahrnehmbar mit unseren Sinnen. Du musst es immer noch glauben. Aber plötzlich können Menschen glauben. Das finde ich das Bezeichnende an Pfingsten. Plötzlich können Menschen glauben, die es vorher nicht taten. Gottes Geist kommuniziert mit ihnen. Ist euch das aufgefallen? Pfingsten ist ein Kommunikationswunder. Ein Kommunikationswunder. Die einen sprechen plötzlich in fremden Sprachen. Die anderen hören plötzlich irgendwie ihre eigene Sprache bei Leuten, die das eigentlich nicht sprechen können. Ein Kommunikationswunder. Ich glaube, das ist bezeichnend. Ich werde nicht analysieren, was da passiert und wie man sich das vorzustellen hat. Aber taube Menschen, für Gott taube Menschen, verstehen plötzlich seine Sprache. So würde ich das mal sehen. Und das Ergebnis ist, sie fangen an zu glauben. Leute, wenn ich Gott wäre und hätte mir ein Szenario ausgedacht, wie will ich das machen, so meine Präsenz durch meinen Geist mal so richtig auf der Welt deutlich machen. Jetzt ist da bald Pfingsten, da werde ich das tun. Wenn ich Gott wäre und hätte mir dieses Szenario ausgedacht, ich hätte mir etwas ganz anderes ausgedacht als das. Es hätte vielleicht mit Rauschen zu tun, es hätte auch mit Feuer zu tun, die beiden Elemente finde ich gut, aber es wäre nicht so sanft abgelaufen. Ja, ich hätte es donnern lassen und das Feuer wäre kometenhaft vom Himmel gefallen und es hätte einen riesigen Krater hinterlassen. Wir hätten das Ganze nicht in Jerusalem, sondern vor Jerusalem gemacht. Und auf dem Grund dieses Kraters würde bis heute der Schriftzug stehen, ich war hier Gott. Und wir hätten das. Dieses Zeichen. So. Aber jetzt dieses Szenario, ein paar Menschlein, die in anderen Sprachen reden und ein paar Ausländer, die verwundert sind, und ein paar viele andere, die sagen, die haben wohl alle einen Tee. Das finde ich jetzt, das ist eigentlich ein relativ bescheidener Auftakt. Ja, Christoph, sagt Gott, jetzt denk mal weiter nach. Warum war es so? Was glaubst du, sagt dir das, dass es genau so war und nicht deine Donner-Kometen-Krater-Geschichte? Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, interessant. Eigentlich ist das wieder die Handschrift Gottes. Erstens, das Kommunikationswunder, ne, habe ich schon was gesagt. Mit Menschen kommunizieren war Gott irgendwie schon immer wichtiger, als sich ihnen zu beweisen. Mit Menschen kommunizieren war ihm schon immer wichtiger, als sich ihnen zu beweisen. Das Zweite, wieder mal zeigt er sich einer Randgruppe. Religiöse Ausländer. Minderheiten aus Ländern, deren Namen ich irgendwie kaum aussprechen kann, geschweige denn weiß, wo das sein soll. Kappadokien oder sowas. Mittlerweile glaube ich, Gott mag das einfach. Bei den Randgruppen anfangen. Das Dritte, die Sache ist von Anfang an international. Ne? Gottes Geist verbindet sich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen. Gott wollte schon immer in alle Kulturen reinkommen, nicht nur in dieses jüdische Volk. Und die Bewegung, die dann von Jerusalem ausgeht, umspannt relativ bald die gesamte damalige Welt. Das Vierte, Gott weigert sich offensichtlich standhaft einen Beweis zu liefern, an dem man nicht vorbei kann. Es gibt kein göttliches Brandzeichen auf der Oberfläche der Erde. Das Pfingstwunder beweist gar nichts. Pfingsten kannst du genau so sehen, bis heute, ja, die waren betrunken. Oder das hat sich einer später ausgedacht, oder was immer. Aber seit Pfingsten gibt es auf dieser Welt Millionen von Menschen, die sagen, es gibt Kommunikation zwischen Gott und mir. Es gibt da eine Wahrnehmung. Gott spricht unsere Taubstummensprache. Und zwar durch seinen Geist. Sein Geist und menschlicher Geist können kommunizieren. Und damit meine ich nicht so was ganz abgefahren Übernatürliches, sondern etwas ziemlich Natürliches. Also ich höre keine Stimmen oder irgendwas. Ja? Okay, was heißt das praktisch? Da will ich noch drei Sachen zu sagen. Jetzt, Pfingsten für dich heute. Das erste ist, was ich dachte, du könntest nach diesem Gottesdienst dem Gedanken eine Chance geben, dass es diese geistliche Realität wirklich gibt. Dass es diese Realität, für die wir taub und blind sind, dennoch geben könnte. Du kannst mal darauf achten, morgen, wenn du durch diese Welt gehst oder wenn du nur dich selbst beobachtest, ja, was treibt uns eigentlich? Was treibt mich eigentlich? Vorhin habe ich gesagt, die Bibel behauptet, die geistliche Welt beeinflusst durchaus die natürliche Welt. Und ich meine damit die negativen wie die positiven Kräfte in dieser Welt. Vielleicht findest du das überspannt, aber öffne dich mal dem Gedanken, dass diese Welt nicht so sich selbst überlassen durchs All treibt, sondern beeinflusst wird von einer Welt, in der es konstruktive und destruktive Ideen gibt, sag ich mal. Ziele gibt. Beobachte mal nur dich selbst. Sei mal sensibel dafür. Gib dem mal eine Chance. Und wenn du eine gewisse Ahnung hast, wie Gott ist, dann wirst du eine gewisse Ahnung bekommen dafür, wie sein Geist ist. Und dann könnte es sein, dass du diesen Geist wiedererkennst. Sein Geist ist die Kraft, die die Welt besser macht. Überall da, ich würde mal so pauschal sagen, überall da, wo Leben ist, wo Leben aufblüht, und wenn es nur ganz klein ist, da ist Geist Gottes am Werk. Das ist seins. Leute, ohne Gott würden wir keinen Atemzug tun, habe ich eben gesagt. Er ist überall um uns herum. Seine Lebenskraft ist das, die hinter allem steht. Alles, was lebt, was bewegt, was schön ist. Wenn ich diesem Gedanken eine Chance gebe, dann werde ich seinen Geist überall entdecken. Wenn zwei Menschen ein Kind zeugen, dann beteiligen sie sich an etwas, was gerade Gottes Geist tut. Ja, selbst wenn sie sich dessen null bewusst sind. Wenn ein Mensch ausgelassen lacht, weil ihm das Leben im Moment gerade wirklich gut tut, dann ist er ganz nah am Puls des Geistes Gottes. Wenn dich eine Umarmung aufbaut, dann spürst du Geist Gottes. Ja, also ich weiß, das alles kann man erleben, ohne eine Ahnung von Gottes Geist zu haben. Aber wenn ich umgekehrt dem Gedanken eine Chance gebe, werde ich es überall entdecken. Das ist noch keine Kommunikation mit Gott, das ist noch nicht Glaube, ne? Aber so universal sehe ich das. Wenn ein Mensch sich dann dieser schöpferischen Lebenskraft in dieser Welt bewusst ist, wenn er Gottes Geist kennt, dann ändert das das Leben völlig, den Blick auf dieses Leben völlig. Die Tage, und es sind die wenigsten Tage, aber die Tage in meinem Leben, an denen ich weiß und glaube, dass Gott um mich herum ist und dass sein Geist alles Leben und mich selbst erfüllt. Die Tage, an denen ich mir dessen so richtig bewusst bin, das sind die Tage, an denen ich wirklich lebendig bin. Ich habe überlegt, ich glaube, das ist nur einer von 30. Ich bin echt kein großer geistlicher Held. Meistens laufe ich durch diese Welt und bin unzufrieden und finde das Leben irgendwie ätzend und denke, das müsste anders sein und das und das und das und das und wo geht das alles hin? Aber die Tage, wo ich mir dessen bewusst bin, das sind die Tage, an denen ich wirklich lebendig bin. Ich habe so gedacht, Gottes Geist riecht nach Leben. Alle anderen Geister riechen nach Tod. Gottes Geist riecht nach Leben. So, ich weiß auch, das muss man glauben. Aber stell dir vor, es wäre so. Stell dir vor, du könntest es glauben. Vor einem halben Jahr war so ein Tag, seitdem gab es noch ein paar, aber vor einem Jahr war einer, an den ich mich erinnere. Es war in einem Herbstwald in Virginia, also tatsächlich in Virginia. Und da war mir, als ob Gott mir sagt, ich bin da. Mehr musst du eigentlich nicht wissen. Ich bin da, ich bin hinter dir. Und du, da unten, geh. Ich bin da, sei versichert, ich bin da. So, vielleicht war das Einbildung, klar. Aber wenn es wahr ist, dass das unsere Lebenssituation ist, meine Lebenssituation ist, dass dein Gott hinter mir steht und sagt, ich bin da, dann ändert das Leben völligst. Mein Geist wird nicht eine Sekunde nicht bei dir sein. Okay, gib diesem Gedanken mal eine Chance, dass es eine geistliche Welt gibt. Das Zweite, du kannst und du musst entscheiden, wes Geistes Kind du sein willst. Wes Geistes Kind war Jesus? Was trieb ihn an? Was spürten Menschen, die mit diesem Jesus von Nazareth in Verbindung traten, ihm begegneten und seinem Geist, ja, begegneten? Ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen, außer du sitzt wirklich heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst und hast noch nicht ein Evangelium gelesen. Aber sonst ahnst du, was ich meine. Wes Geistes Kind war Jesus? Und Gottes Geist ist kein anderer als der Geist Jesu. Man könnte sagen, seine Seele, sein Herz, sein Wesen. So. Mich fasziniert zutiefst der Geist Jesu. Und deshalb will ich dieses Geistes Kind sein. Und sollte mir irgendwann jemand beweisen, dass alles Illusion war, nun gut. Aber solange das nicht der Fall ist, möchte ich dieses Geistes Kind sein. Und der Ernst der Lage ist der, ich glaube, ich muss mich entscheiden, welchem Geist ich mein Leben ausliefern will. Was oder wer mich beeinflussen soll. Ich glaube, das Leben ist kein Ponyhof, sondern hier geht es letztlich darum, will ich der Kraft zum Leben Raum geben oder den Kräften, die gegen das Leben sind. Wes Geistes Kind willst du sein? Das Dritte, damit kommt zum Schluss, Pfingsten könnte für dich bedeuten, dass du Gottes Geist die Chance gibst, dir Glauben zu schenken. Wenn du der Sache skeptisch gegenüberstehst, ne, so wie ich es am Anfang beschrieben habe, dann wird dich auch so eine Predigt ja nicht irgendwie überzeugen. Alles, was ich hier sage, ist Auslegungssache, meine persönliche Erfahrung, die Erfahrung anderer, aber nicht irgendwie gesicherte menschliche, wissenschaftliche Erkenntnis. Wir haben immer noch keine Sinne, auch nach Pfingsten nicht, keine Sinne für die Anwesenheit Gottes, keine 5 menschlichen Sinne. Aber du könntest dasselbe machen wie die Jünger, die darauf warteten. Ne? Was machten sie? Sie warten und sie beten. Da versammeln sich da in einem Raum und warten und beten und sagen, also wir haben von uns aus noch keinen Glauben, noch keine Hoffnung. Wir trauen uns noch nicht auf den Tisch zu klettern. Es müsste irgendetwas passieren. Warten und beten. Du könntest dir sagen, okay Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir Glauben. Rede, ich warte darauf. Ich eröffne dir die Möglichkeit, meinen Geist anzusprechen, wie immer du das tun möchtest. Die Leute damals, die Petrus zuhörten, die hatten ja dann auch diese Frage, Leute, was sollen wir tun jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Irgendwie merken sie sind irgendwie getroffen, sie ahnen etwas davon, dass hier was Besonderes vor sich geht. Was sollen wir tun? Und er sagt, okay, wendet euch Jesus zu. Öffnet euch dem. Beginnt an ihn zu glauben. Kehrt um. Und dann kommt Gottes Geist zu euch. Und dann schenkt er Glauben. Also wenn ich das sage, so, ne, Gottes Geist eine Chance geben, dann meine ich nicht einfach offen sein für die übernatürliche Welt. Ich hoffe nicht, dass ihr das so verstanden habt. Ich habe vorhin angedeutet, diese geistliche Welt ist nicht nur gut. Sie ist auch voll zweitklassigem Mist, um es mal so zu sagen. Wenn ich hier sage, warte und bete und öffne dich für diese Welt, dann meine ich Gottes Geist, Jesu Geist. Okay, in diesem Film, Jenseits der Stille, da kämpft dieser Vater eigentlich die ganze Zeit mit diesem Graben, den er zwischen sich und seiner Tochter spürt. Denn sie wird Musikerin als Erwachsene dann. Und sie geht damit auf in dieser Welt der Klänge, die ihm unzugänglich ist. Und deswegen hasst er ihre Musik, weil er sie nicht erleben kann. Und er droht in dem Film so, seine Tochter zu verlieren. Das ist seine große Angst, aber alles, was er tut, geht genau in die Richtung. Und ganz am Ende des Films, Almut fand es kitschig, ist einer der wenigen Filme, die sie kitschig fand und nicht ich. Ganz am Ende des Films kommt er zu ihr in den Konzertsaal. Sie spielt da gerade vor so einem Gremium, das entscheiden soll, ob sie auf irgendeine weiterführende musikalische Hochschule kommt oder was auch immer. Und er kommt zum ersten Mal und er hört sie nicht spielen, aber er sieht sie und lässt sich ein auf die Welt ihrer Klänge, die er nie verstehen wird, aber in der seine Tochter zu Hause ist. Warum? Weil er sie liebt und weil sie ihn liebt. Und Gottes Welt, die geistliche Welt, wird unserem Diesseits immer ein Stück weit verschlossen bleiben. Wenn du trotzdem anfängst, an sie zu glauben, mit ihr zu rechnen, dann glaube ich, wird es dasselbe sein. Es wird wegen der Liebe sein, die durch Gottes Geist aus Gottes Welt zu dir kommt und dich anzieht. Wir haben auch keine Sinne für Liebe. Man kann uns ganz schön auf den Arm nehmen, wenn man uns Liebe vormachen will und wir können es mit unseren Sinnen so erleben. Und wir haben eigentlich keinen Sinn für echte Liebe und trotzdem spüren wir, wenn sie da ist. Ich glaube, du kannst Gottes Geist an der Liebe erkennen, die da aus einer anderen Welt zu dir kommt. Und die dich ermutigt, der Sache zu trauen. So, vorhin hatte ich Woody Allen Zitate, jetzt ein Zitat von, ich glaube, Aristoteles. Damit schließe ich ab, ihr dürft schon mal hier vorne. Von dem ich glaube, so ist es auch mit Glauben. Aristoteles sagt, manche Dinge müssen wir lernen, bevor wir sie tun. Und wir lernen sie, indem wir sie tun. Manche Dinge müssen wir lernen, bevor wir sie tun, und wir lernen sie, indem wir sie tun.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.